Theorien der Literatur. Eine Vorlesung. Ein Podcast.
Coherence, I don't want it anymore. Coherence is mutilation. I want disorder.
Was passiert, wenn man anfängt, Lyrik zu übersetzen, ist ja, dass die eigene Sprache einem fernrohrmäßig auch wegrutscht.
Ich muss kein Ergebnis vorlegen, sondern ich kann die Suchbewegung nachvollziehen.
Theorien der Literatur, die zweite Folge. Mein Name ist Guido Graf. Kann man Literatur rauchen? Diese und viele andere Fragen versuche ich diesmal im Gespräch mit Silvia Sasse zu beantworten. Silvia Sasse studierte Slawistik und Germanistik an der Universität Konstanz und der Universität St. Petersburg. 1999 wurde sie in Konstanz mit einer Arbeit zur Sprachphilosophie der Moskauer Konzeptualisten promoviert, insbesondere der Gruppen Kollektive Aktionen und Medizinische Hermeneutik, sowie über die Prosa Wladimir Sorokins. Sie war unter anderem in Berlin und Berkeley tätig, habilitierte sich 2005 an der FU Berlin und wurde 2009 auf den Lehrstuhl für slawistische Literaturwissenschaft an der Universität Zürich berufen. Sie ist Mitbegründerin des Zentrums Künste und Kulturtheorie und Herausgeberin der überaus lesenswerten Online-Magazine Geschichte der Gegenwart und Novinky. 1975 wurden in der damaligen GSSR die Mitglieder der Rockband Plastic People of the Universe wegen obszöner Texte angeklagt und verurteilt. Infolge dieser skandalösen Vorgänge hatten sich bislang Persönlichkeiten wie der Dramatiker Václav Havel, der reformkommunistische Politiker Jiří Hašek oder der Philosoph Jan Patočka zusammengetan, um das Bürgerrechtsmanifest Charta 77 ins Leben zu rufen. Im selben Jahr 1975 erschien auch die tschechische Übersetzung von Rabelais und seine Welt des russischen Literaturtheoretikers Michail Bartin. Das Buch spielte eine Rolle im Prozess. Der damalige Strafverteidiger der Band brachte die Anklage in konsequenter Anwendung der von Bartin herausgearbeiteten Funktion einer Lachkultur in arge Bedrängnis. Die Angst vor dem Lachen, und sei es das Lachen der Theorie, war beträchtlich. Im Gelächter werden alle vermeintlichen Wahrheiten hintertrieben. Wir sprechen heute über Michail Bartin, von dem Silvia Sasse diverse Schriften übersetzt und über den sie vielfach publiziert hat. Wir sprechen darüber, wie Bartin Theorie als Performance des Schreibens versteht, wie man in Texten mit anderen spricht und über Literatur als künstlerische Erkenntnis. Zunächst aber über die Minimalverschiebungen von Parodien. Nicht zuletzt dann, wenn die Parodie der Theorie gilt.
Ja, wir denken ja auch immer noch über ein Projekt nach, also das wir schon, ich weiß nicht, wahrscheinlich hatten wir das auch schon mal erzählt, vor ein paar Jahren schon geplant haben, über Theorie-Parodie. Weil, also nicht im Sinne von Comedians sagen irgendwas über Theorie, sondern literarisch parodistische Verfahren, die eigentlich Theorie simulieren oder die Theorie nachahmen. Und da gibt es ganz witzige Arbeiten über diese Parodie oder die Nachahmung, ja auch immer bedeutet, dass man es schon wissen muss, oder? Wenn man ein Simulacrum macht, dann muss man da über das Simulacrum mehr wissen gewissermaßen als derjenige, der das Original verbrochen hat. Und das finde ich auch eine interessante Auseinandersetzung. Also den Versuch oder die Fähigkeit zu erwerben, etwas tatsächlich zu kopieren und dann an einer bestimmten Stelle es zu verfremden oder zu verändern, um auch zu zeigen, wie es funktioniert oder wie es eben nicht funktioniert. Ne? Und da bin ich mal gespannt, wie wir da so zusammenfinden werden, also zur Theorieparodie. In Russland gibt es da halt viel Material, aber ich hoffe auch woanders.
Mhm. Meinst du das im Sinne so, wie was sich Proust irgendwie Pastiche geschrieben hat?
Ja, vielleicht ein bisschen konzeptueller. Ich glaube, dass, oder vielleicht gibt es überhaupt so eine starke Verbindung zwischen Theorie und Kunst. Es ist zum Teil auch, sind das Sachen aus der bildenden Kunst, nicht nur aus der Literatur, seit es Konzeptkunst geht, weil man sich da auf eine andere Art und Weise nochmal mit Sprache auseinandersetzt. Und in Russland gibt es dann eben auch in literarischen Werken, aber auch in künstlerischen Werken Theoretiker, die vorkommen als Personen zum Beispiel. Oder man versucht tatsächlich die Theoriesprache, also zum Beispiel Freuds Sprache oder Nietzsches Sprache, zu analysieren und dann so weit zu treiben, also so weit zu simulieren, dass sie implodiert oder dass sie praktisch nur noch verfahren ist und gar keinen Inhalt mehr. Und das finde ich ganz interessant, weil man dann sehr stark auf den Akt oder auf das Formale zu sprechen kommt. Also weil das sich immer mehr herauskristallisiert durch die Nachahmung und weniger der Inhalt.
Aber das geht dann schon weg von bekannten Parodien, wie es hier in großer Zahl und was ich zu Heidegger zum Beispiel
tue. Ja, doch, in diese Richtung kann es auch gehen. Und auch Adorno-Parodien so um 68, ne? Oder die Gruppe Spur in Deutschland, die haben auch so ein paar Theorieparodien gemacht. Oder auch so Autorinnen wie Libusche Monikova, die man eigentlich vergessen hat in letzter Zeit, finde ich, zu Unrecht. Die hat ja auch so viel Wissenschaftssprache in ihre Romane eingefügt. Und aber eben oft auch parodistisch, ne? Also weil sie diese Wissenschaftssprache dann überspitzt hat. Also philosophische Wissenschaftssprache. Also Wittgenstein zum Beispiel. Gerade solche Autorinnen oder Autoren werden ja immer unter einem bestimmten Gesichtspunkt oft auch gelesen. Also wo man sich ja auch immer fragt, wo gehört sie eigentlich hin? Wir haben jetzt gerade so ein Seminar über Global Slavic Literature. Und gucken uns die unterschiedlichen Generationen derer, die schon immer international und auch mehrsprachig geschrieben haben, an. Und da ist sie halt ein interessantes Beispiel. Und das mit der Wissenschaftssprache haben wir jetzt eben auch gerade als so eine Art von Mehrsprachigkeit uns angeguckt, damit man nicht nur Nationalsprachen als Sprachen, die mehrsprachig sein können, betrachtet, sondern überhaupt so das Ziehen unterschiedlicher Sprachregister. Fand ich ganz interessant. Bei ihr, ja, es ist ja nicht in allen Romanen so, aber es gibt einige, wo das sehr stark ist, weil sie ja auch so viel mit Wissenschaft arbeitet. Also mit Naturwissenschaft zum Beispiel.
Also für Parodien vermute ich ja, dass es immer dann notwendig ist, dass es zunächst mal eine ganze Reihe von Epigonen gibt. Also nicht nur jetzt irgendwie einen besonders prägnanten Stil bei Leuten, die vielleicht jetzt nur Theorie geschrieben haben, sondern dann eben eine große Zahl von epigonalen Versuchen, die dann eben Angriffsfläche bieten.
Ja, ich meine, das ist natürlich dann auch so eine unfreiwillige Parodie, das Epigonentum. Ne? Das könnte man insgesamt vielleicht unter diesem Aspekt mal anschauen. Da kann man sich die ganze Dekonstruktion anschauen, die dann oft gar nicht mehr, wie soll ich sagen, sich auf Analyseobjekte vielleicht konzentriert, sondern reine Schreibweise wird. Aber nein, mir geht es wirklich um so avanciert künstlerische Parodien, auch im Sinne nicht, um sich lustig zu machen über jemanden, sondern wenn man Parodie so als Minimalverschiebung von etwas betrachtet. Also eigentlich um das Herstellen von Theorie-Simulakren, aber in der Kunst oder in der Literatur. Also auch so ein Film wie zum Beispiel von Žilnik, dem jugoslawischen Filmemacher über das Frühwerk von Marx. Das ist auch, also aus meiner Perspektive, so eine Theorieparodie eigentlich, weil die das, was da geschrieben wird, total wörtlich nehmen und dann aufzuführen versuchen, aber in der Realität. Also das sind so unterschiedliche Ansätze, die wiederholen ihn nicht in seinen Texten, sondern die nehmen einfach seine Texte sehr ernst. Und ja, das sind so, glaube ich, verschiedene Ansätze, die man da verfolgen kann. Ich bin mal gespannt. Also das ist so eine alte Idee, die wir jetzt irgendwann mal machen müssen. Sonst wird die überalt.
Du hast den Band Ästhetische Theorie, der ein schöner Titel ist und etwas aufgreift, worüber wir sicherlich auch noch reden können und müssen, weil das auch etwas ist, was mir... Ja, wenn ich ehrlich bin, früher, als ich Adorno gelesen habe, natürlich nie in den Sinn gekommen ist, dass man ästhetische Theorie nicht als Theorie einer Ästhetik unbedingt begreifen kann, sondern die Theorie selbst ästhetisch wird. Und diesen Gedanken fand ich wahnsinnig spannend. Und du hast da drin einen Aufsatz geschrieben, der theoretische Akt, der sich hauptsächlich mit Michel Bartin beschäftigt, aber nicht nur. und mit dem, was du Literatur als künstlerische Erkenntnis der Sprache dann bezeichnest. Und auch ein russisches Wort, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht, Obras.
Mhm, das ist richtig, Obras.
Mhm. Vielleicht kannst du mal versuchen, ein bisschen zu erklären, was sich dahinter verbirgt.
Ja, als wir an dem Band gearbeitet haben, hat mich vor allen Dingen interessiert, wie ist Theorie gemacht? Also dieser Aspekt des Ästhetischen der Theorie. Weil Theorie ist auch immer Darstellung oder Aufführung eines Gedankens. Und da ist mir ein Zitat aus Bakhtins späten Schriften in den Sinn gekommen. Er hat so um 1960, 70 Notizen geschrieben, die eigentlich dazu da waren, dass er sein Frühwerk sich nochmal in Erinnerung ruft. Und da hat er gesagt, das ist eine Randnotiz eigentlich nur, dass Literatur nicht einfach die Verwendung von Sprache sei, sondern ihre künstlerische Erkenntnis. Und das fand ich eine sehr moderne, also zeitgenössische Überlegung und auch eine, die man vielleicht nicht so unbedingt mit Bakhtin immer in Verbindung gebracht hat, weil man kennt ihn als denjenigen, der die Dialogizitätstheorie ausgearbeitet hat, aus der er sich dann die Intertextualitätstheorie entwickelt hat, oder man kennt seine Texte zum Karneval oder zur Literarisierung des Karnevals. Und ich fand diese Überlegung interessant, weil die irgendwie nicht, ja, die wurde noch nicht besprochen. Und ich denke, das ist ein Aspekt, wenn man sich sein gesamtes Werk anschaut, den er vielleicht nicht formuliert hat sonst, mit dem er vielleicht auch nicht so stark argumentiert hat, aber den man an der Art und Weise, wie er Theorie macht, eigentlich die ganze Zeit erkennt. Das heißt, er ist einer vielleicht derjenigen, die Literatur immer schon als Theorie ernst genommen haben. Und vielleicht ist das, wenn man das ganz generell ausdrückt, wie ich das gerade gesagt habe, ein bisschen übertrieben, weil er sich mit so vielen Autoren ja gar nicht beschäftigt hat, sondern vor allen Dingen mit Dostojewski und Rabelais. Aber die hat er immer schon auch als Texte gelesen, als literarische Texte, die im Grunde Philosophie oder Theorie, kommt ja auch ein bisschen darauf an, was wir darunter verstehen, aufführen, zeigen. Und das ist das, was mich interessiert hat. Und in dem Zusammenhang gibt es auch diesen Begriff des Obras, der eigentlich im Russischen vor allen Dingen so etwas wie ja, Bild bedeutet. Und bei Bakhtin geht es darum, dass praktisch literarische Sprache Sprache darstellt insgesamt, also die Möglichkeiten von Sprache, des Umgangs mit Sprache. Und die sind in der Literatur aus seiner Perspektive natürlich viel größer ausgefaltet als vielleicht in der Alltagssprache. Und das war so ein bisschen der Ausgangspunkt für meinen Text.
Du hast eben darauf hingewiesen, dass es bemerkenswert eigentlich ist, dass Bakhtin neben Dostojewski und Proust kaum irgendetwas anderes rezipiert hat. Hat Bakhtin eigentlich Theorie auch wie Literatur rezipiert oder ist da in seiner Rezeption dann doch grundsätzlich was verschieden?
Ja, das ist eine gute Frage. Nein, ich meine, er hat sich ja zu unterschiedlichen Zeiten mit unterschiedlicher Theorie beschäftigt. Also in den frühen 20er Jahren hat er viel Simmel gelesen, er hat Kant gelesen, er hat die Neokantianer gelesen und im Grunde hat er sie gelesen mit so einem Blick, der sagt, es ist gerade so, dass die Auseinandersetzung der Philosophie mit Ästhetik etwas vermissen lässt, was er in der Literatur findet. Also er hat eigentlich, und das begann mit Dostojewski, versucht zu zeigen, so Mitte der 20er Jahre, Ende der 20er Jahre, dass Literatur etwas kann oder Literatur etwas tut, worauf Philosophie oft verzichtet. Also auf die Frage, wie sie sich bezieht auf den anderen, wie sie gemacht ist, also wie sie das im Grunde zeigt, also wie sie Sprache aufführt und nicht so tut, als wäre Sprache vorhanden und man könne etwas damit sagen. Das heißt, er hat Philosophie nicht wie Literatur gelesen, würde ich sagen. Ganz im Gegenteil, er hat an ihr etwas vermisst und auch an Theorie etwas vermisst. Er schreibt um 1920 ein Buch, was erst 1986 veröffentlicht worden ist. Zur Philosophie der Handlung heißt das. Und darin versucht er, sich an Kant abzuarbeiten und versucht im Grunde zu sagen, wir müssen der Ästhetik und auch der Theorie etwas hinzufügen, was er Ethik nennt. Und was er damit meint, ist zu sagen, wenn ich etwas sage oder wenn ich etwas schreibe, also auch wenn ich Philosophie schreibe, dann tue ich das in einem ganz konkreten Moment, an einem ganz konkreten Ort und ich beziehe mich dabei auf ganz konkrete Dinge. Das heißt, ich kann mich nicht außerhalb dieses Textes oder der Situation stellen, in der alles stattfindet. Und das Ethische ist für ihn ja ein Moment der Erkenntnis des Hier und Jetzt. Er spricht auch von dem Versuch, aus der Philosophie eine Ereignisphilosophie zu machen. Und Ereignis heißt im Russischen, das ist ganz interessant, sabetie, also wörtlich genommen mit sein. So ist mit und betie ist das Sein. Das heißt, ich bin immer schon in Relation zu etwas anderem, zu einem anderen Text oder auch zu einer anderen Situation oder zu einer anderen Person. Und das ist etwas, was er, wo er sagt, das ist etwas, was die Philosophie oft verleugnet. Also wo sie praktisch diesen Akt des Schreibens, den Akt des Machens, das Hier und Jetzt Sein im Grunde wieder ausradiert. Und er meint eben, er hat sich da lange damit beschäftigt. Erst meinte er auch, ja, bei der Literatur ist es auch das Problem. Zum Beispiel der auktoriale Erzähler, der stellt sich auch außerhalb von allem, was geschrieben ist und geht da so eine künstliche Position ein und tut so, als könne er sich außerhalb der Dinge, in denen er selber sich befindet, sich praktisch imaginieren. Das ist eigentlich eine völlig künstliche Situation, weil wir können das im Leben nicht. Ich kann mich nicht über dich erheben. Ich sehe immer von dir nur das, was du mir zeigst. Ich kann praktisch nicht in dein Inneres gucken. Ich kann deinen Rücken nicht sehen, wenn ich dich von vorne anschaue. Das heißt, wir haben eigentlich immer blinde Flecken. Und das Problem von Philosophie und von Literatur, sagte er auch zunächst, ist, diese blinden Flecken im Grunde zu überzeichnen, zu übermalen, zu wegzuargumentieren und sie nicht zu lassen. Und dann liest er irgendwann Dostojewski und findet, der macht das nicht. Also der entwickelt eigentlich in seiner Literatur eine philosophische Erkenntnis der Unmöglichkeit, sich über den anderen hinwegzusetzen. Und das formuliert er dann 1929 in diesem Buch, was auch als einziges erscheint, zur Poetik Dostojewskis, wo er sagt, Dostojewski ist jemand, da sprechen die Figuren, also ich denke, das ist ein bisschen übertrieben, aber für ihn ist das die Erkenntnis, ich würde sagen, das kann man nicht grundsätzlich sagen. Er sagt, die Figuren in Dostojewskis Romanen, die sprechen miteinander und nicht übereinander. Und auch der Erzähler steht praktisch auf einer horizontalen Ebene. Das ist eigentlich ein demokratisches Prinzip, was er da anspricht, zu einer interessanten Zeit, 1929. Der Erzähler steht nicht über den Figuren, sondern er spricht mit den Figuren. Und so wünscht er sich auch Philosophie oder Theorie. Also auf dieser horizontalen Ebene im Dialog mit dem anderen.
И вот этот заснеженный Петербург, идешь по улице, потом по Невскому, ночью, мрак, какие-то фигуры появляются странные и так далее.
Dieses Lesen von Dostojewski und was Bachtin dann damit macht, liefert uns eigentlich ein wunderbares Kriterium dafür, was Literatur ist und vielleicht auch was gute Literatur ist und was halt nicht so gut funktioniert. Also Literatur, die eben dieses Mitsein in ihrer Form, in ihrer Performance transportiert oder eben nicht.
Ja, Bachtin würde sogar sagen, also Dostojewski liefert uns eben eine philosophische Erkenntnis, dass es unmöglich ist, dass sich der Einzelne über den anderen erhebt und aus philosophischer oder auch aus literarischer Perspektive gewissermaßen mehr weiß als der andere. Also das ist für ihn das, was er ethische Perspektive oder ethische Sicht nennt. Er spricht ja auch von, das ist noch ein anderer Begriff, den er immer wieder verwendet, von einem Videnje, also von einem Sehen. Und er sagt manchmal auch, dass die Literatur die Sprache sieht oder die Art und Weise, wie sie zustande kommt. Oder auch das Denken sieht, weil es, wenn es in diesem dialogischen Verhältnis ist, eben eine eingeschränkte Perspektive ist und keine künstliche Perspektive. Er meint, dass Leute Philosophen, auch der Neokantianismus, die befinden sich in einer künstlichen Perspektive. Also die erheben sich gewissermaßen über den anderen, haben schon ein Urteil oder präfigurieren den oder sehen etwas, was sie imaginieren, aber sagen nicht, dass sie es imaginieren, sondern tun so, als sei es tatsächlich vorhanden. Und bei Dostojewski wird das im Grunde alles runtergefahren auf so eine horizontale Perspektive, von der er auch sagt, das ist dialogisch. Ne? Das ist der Moment, wo er sagt, das ist dialogisch. Also er meint ja nicht mit dialogisch, das sind Dialoge. Dialog kann auch monologisch sein, das ist sein Gegenwort. Sondern er sagt, es geht um die Art und Weise, wie wir uns tatsächlich in der Welt bewegen. Wir fangen etwas auf, sprechen etwas weiter. Das ist die Art und Weise, wie wir in der Welt selber sind. Und Dostojewski transportiert das in eine literarische Form. Er sagt, das ist viel realistischer als alles andere, weil das Unrealistischste ist ein allwissender Erzähler, weil den kann es in der Wirklichkeit überhaupt nicht geben. Ein realistisches Erzählen bedeutet, ich spreche mit allen anderen, jeder hat eine Stimme und ich erkenne den anderen immer nur nicht vollständig. Und meine Rede ist, das ist auch so eine andere Formulierung von ihm, nie abgeschlossen. Die wird immer weiter gedacht, weiter gesprochen, in der Zukunft vermutlich verändert. Also alles ist im Fluss, alles ist in einem Werden. Das sind so Formulierungen, die er verwendet, also schon auch in den 30er Jahren und die dann nachher später auch in der poststrukturalistischen Philosophie, also das Werden bei Deleuze oder eben auch das Dialogische bei Christeva oder auch bei Barth wieder vorkommen.
Also wenn man die späten Vorlesungen von Roland Barth liest, dann merkt man zwar nicht unmittelbar, dass er sich mit Bakhtin beschäftigt hat. Und wenn, hat er das über die Vermittlung dann von Christeva getan. Aber die Art und Weise, wie beispielsweise die Vorbereitung des Romans bei Roland Barth diesen Gedanken vom Schreiben als Prozess zur Verwicklung von Theorie und literarischem Schreiben weitertreibt, knüpft daher eigentlich unmittelbar an.
Ja, absolut, das kann man sagen. Ich meine, es gibt so ein paar Äußerungen. Interessanterweise hat Barth sich zunächst stark oder über die Vermittlung von Christeva. Christeva hatte 1967, 68 ihre zentralen Bakhtin-Aufsätze geschrieben, saß ja im Seminar von Barth zu dieser Zeit. Und da gibt es so ein paar Aufzeichnungen von Roland Barth, in denen er auch das Vokabular ohne Christeva zu erwähnen. Das ist auch eine verrückte Situation. Also er spricht eigentlich über eine neue Idee von Literatur, die vermutlich intertextuell sein muss, also die Beziehungen zwischen den Texten ermitteln muss und die auch dialogisch sein soll. Das ist noch ein bisschen, bevor er über den Tod des Autors schreibt, aber geht in eine ähnliche Richtung. Aber er erwähnt Christeva kein einziges Mal. Das heißt, er spricht von Intertextualität, ist aber selbst null intertextuell. Weil darum geht es ja auch Bakhtin. Ne? Das ganze Gerede, das ganze Sprechen, die Bezüglichkeit untereinander nicht auszuschalten, sondern tatsächlich aufzunehmen. Also den anderen als anderen zu lassen und wahrzunehmen, aber ihn tatsächlich als anderen zu zitieren oder zu verwenden oder anzusprechen.
Das heißt, die Konsequenz wäre eigentlich, oder das Ideal ist das falsche Wort in diesem Kontext, aber alles, was dann eben immer vorläufig, instabil, unfertig, offen bleibt, also die Montage eigentlich als Konsequenz.
Ja, Bakhtin würde, glaube ich, das Wort Montage nicht verwenden. Christeva spricht ja später von einem Mosaik aus verschiedenen Texten oder sie spricht auch von einer Écriture-Lecture, also von einem permanenten Schreiben, Lesen, was passiert. Bakhtin hat das nicht so gefasst, er hat das mehr demonstriert auch, das finde ich so interessant. Also dass eben bei ihm das, was er theoretisch fasst, auch durchaus aufgeführt ist. Also er spricht permanent auch in seinen Texten mit anderen. Das hat man ihm ja dann später auch zur Last gelegt, dass er das oft nicht als philologisches Zitat ausweist. Dass er auch andere Gesprächsfetzen oder so nicht kenntlich macht. Aber das ist etwas, wo ich immer sagen würde, Moment, stopp mal, weil Bakhtin selber hat die wenigsten Texte überhaupt mitpubliziert. Die meisten Texte sind herausgegeben worden und herausgegebene Texte haben oft nichts mehr mit dem Autor zu tun, sondern mit der Art und Weise, wie die Herausgeber etwas herausgeben. Also er wurde ja immer bezichtigt, auch Plagiat verübt zu haben. Und das ist etwas, woran sich dann auch viele Philosophen und Literaturwissenschaftler aufgehalten haben, fast mit einer kriminologischen, auch intertextuellen Gier ihm nachzuweisen, dass der Gedanke vielleicht schon mal woanders oder bei jemand anderem vorgekommen sei. Aber das Verrückte ist ja, dass das genau auch seine Theorie ist.
Ja, der Vorwurf muss ihm ja irgendwie merkwürdig vorgekommen sein.
Ja, ich meine, der Vorwurf, den hat er gar nicht mehr, hat er praktisch gar nicht mehr gehört. Das ist ja alles ein Rezeptionsphänomen. Also man muss sich vorstellen, Bakhtin ist also zu seiner Zeit, in der er lebte, ja kaum rezipiert worden. Also das Buch von 1929, er ist kurz nach der Publikation des Buches verhaftet worden. Nicht wegen des Buches, sondern weil man ihm eine Mitgliedschaft in einer sogenannten rechten Gruppe, aber rechts hieß ja von Stalin ausgedacht, eher links, aber er war kein Revolutionär, er war ja ein bürgerlicher Gelehrter eigentlich, der die Revolution auch kritisiert hat. Da wurden ganze, ja, Gruppen verhaftet, 1927, 28 aus der Akademie der Wissenschaften und auch befreundete Philosophen. Und er wurde dann in die Verbannung geschickt. Eigentlich sollte er auf die Solowki, eines der schlimmsten Lager, aber er war damals schon sehr krank. Er hatte noch eine Marx-Entzündung, chronische. Und er wurde dann, weil Freunde ihm geholfen haben, verbannt nach Kostanai. Und dann saß er da mehrere Jahre in der Einsamkeit. Im Grunde konnte sich auch nicht intellektuell austauschen, war darauf angewiesen, dass Leute ihm Bücher geschickt haben. Und das ist in dieser Zeit, entwickelte er im Grunde diese Theorie noch stärker. Er hat das 1929 in dem Dostojewski-Buch schon gemacht, aber dann noch stärker des dialogischen Wortes. Und das ist so eine verrückte Situation auch. Also eben genau nicht diesen Austausch zu haben und aber diese Idee des dialogischen dann so stark in den Vordergrund zu stellen. Hm. Vielleicht kann man auch noch, ja, ich weiß auch nicht, noch ergänzen, wenn man jetzt sich seine Texte anguckt, er sagt auch, wie er selber schreibt oder was für ihn das Wichtige ist. Und das Interessante ist eben, dass das wirklich so eine, ja, fast eine Theorie, eine Performance seines Schreibens ist, ne? Dass er sein eigenes Schreiben so beschreibt, wie er auch seine Theorie beschreibt. Also ein offenes, unabgeschlossenes, sich stets im Werden befindendes dialogisches Schreiben charakterisiert.
Ja, also ich kenne seine Sachen ja nur in der Übersetzung, und weil ich kein Russisch kann, aber wenn ich beispielsweise das Rabelais-Buch mit dem Band vergleiche, den du mit Renate Lachmann zusammen rausgegeben hast, Sprechgattung, dann sehe ich da schon große Unterschiede, einfach wie es geschrieben ist.
Absolut.
Ja, wie hat sich das verändert bei ihm im Laufe der Zeit?
Naja, das kommt so ein bisschen drauf an, was er schreibt. Da hat er wirklich sehr unterschiedliche Sachen geschrieben. Also das Sprechgattungbuch, also über diese Rechewe-Genre oder Redegattungen, das war eine Auftragsarbeit eigentlich von der Hochschule, an der er damals dann teilweise gelehrt hat. Also ich glaube, diese beiden Sachen kann man wirklich schlecht vergleichen. Das ist auch unfertig. Mhm. Das ist ein Fragment, das hat er nie selber zur Publikation im Grunde damals freigegeben. Das hat man dann im Nachhinein bei ihm noch gefunden, während er am Rabelais-Buch ja unentwegt gearbeitet hat. Warum? Weil er das eigentlich als Habilitation einreichen wollte. Und das in einem unfassbar langwierigen Verfahren, dass er da als schon erwachsene Gelehrte in dem sozialistischen oder sozialistischen Umfeld über sich ergehen lassen musste, entstanden ist, also immer wieder auch überarbeitet wurde. Und da geht er ja auch von ganz unterschiedlichen Sachen aus, ne? Ich finde, die stärksten Bücher sind das Dostojewski und das Rabelais-Buch. Warum? Weil er davon der Literatur ausgeht, die Literatur ernst nimmt, dieses Material liest und es und seine Philosophiehaftigkeit im Grunde zeigt. Also zeigt, wie die Texte von Rabelais und von Dostojewski im Grunde sowohl historisches als auch ästhetisches als auch philosophisches Wissen ihrer Zeit darstellen, aufführen, kann man im Grunde sagen. Und dieses Sprechakt-Buch, das ist im Grunde ja wie so ein Versuch, auch ein bisschen linguistisch, nochmal an seine linguistischen Forschungen anzuknüpfen. Und das, was wir veröffentlichen konnten, war ja im Grunde auch nur das erste, zweite Kapitel, also diese Vorrede. Alles, was er danach in Aussicht stellte, hat er nicht mehr gemacht. Im Grunde wie eine Definition dessen, was er sich unter Sprechgattung vorstellt. Aber theoretisch ist es auch interessant, weil er dann nämlich sagt, das ist ja in den 50er Jahren entstanden, also da hatte die anderen beiden Bücher schon geschrieben, Dostojewski-Buch und Rabelais-Buch, dass er sagt, Literatur ist auch sowas wie eine Sprechgattung. Also überhaupt sprechen wir, alles was wir machen, sind Sprechgattungen. Unser Radiointerview ist jetzt Sprechgattung. Die Art und Weise, wie wir miteinander reden, hat natürlich damit zu tun, wie wir Dinge präsentieren. Also man kann diese Gattungsfragen aus der Frage, wie oder in der Gattung zeigt sich auch der Inhalt oder erscheint der Inhalt auf eine andere Weise. Das hat ihn dann interessiert. Daraus wollte er eigentlich noch mehr machen. Mit dem Roman hat er sich ja schon mal als Sprechgattung beschäftigt. Und er wollte dann, eigentlich hatte er vor, ein Buch über eben diese unterschiedlichen Sprechgattungen zu schreiben. Aber das ist eben, wie gesagt, nicht vollendet.
Ich meine, theoretisch und natürlich aus so einer nachträglichen Perspektive hat das ja offensichtlich keine Beziehungen zu zeitgenössischen Autoren in Russland gegeben. Also Leute wie Wilensky oder Chams, also diese Oberiu-Gruppe, wären ja eigentlich hochspannend gewesen und theoretisch eben auch möglich gewesen.
Ja, aber Bachtin war ja, also was Literatur anbelangt, eher klassisch, ne, konservativ. Mhm. Also die Avantgarde hat ihn überhaupt nicht interessiert. Ich glaube, mit Oberiu hätte er nichts anfangen können.
Obwohl die ja in gewisser Weise dann doch schon, also viele, wenn man das ernst nimmt, auf eine gewisse Weise doch eigentlich ja aufgegriffen haben oder auf ihre Art und Weise.
Absolut, ich meine, es hätte wirklich viele Verbindungen gegeben. Ne? Also auch die ganzen zerstückelten Körper bei Oberiu wären ja wunderbar als Fortsetzung von Rabelais, vielleicht nicht als obszöne, aber als absurde Körper, deren Körperteile getrennt voneinander dann durch die Welt waren, wie auch immer, zu lesen gewesen. Aber er hat sich eigentlich kaum mit zeitgenössischer Literatur auseinandergesetzt. Er hat manchmal ein paar Einträge geschrieben für Lexika oder vielleicht auch für Zeitungen, aber er konnte ja kaum publizieren. Ne? Also er hatte ja keinen Zugang zu Publikationen als Verbannter und als jemand, der, als er 1929 verurteilt wurde, wurde ihm das Recht abgesprochen, künftig in einer der beiden großen Städte, also in Leningrad und in Moskau, zu wohnen. Das heißt, er musste sich immer die ganze Zeit irgendwo am Rande aufhalten, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen hatte er auch wenig Kontakte, also nicht nur zur zeitgenössischen Literatur, sondern auch zur zeitgenössischen Semiotik zum Beispiel. Er hat das rezipiert, aber es gab kaum öffentliche Auseinandersetzungen zwischen ihm zum Beispiel und dann denjenigen, oder denjenigen, die aus der formalen Schule noch kamen. Ne? Also da hatte er ja schon auch in den 20er Jahren noch einen Text geschrieben über den Formalismus, den er ja kritisiert hat. Aber gleichzeitig, und das ist ja das Verrückte in der Sowjetunion, es werden ja diese ganzen Begriffe politisch instrumentalisiert und schief rezipiert. Also plötzlich wurde ja Formalismus zu einem politischen Generalvorwurf. Und auch Bachtin hat man dann später, also als er sein Buch über Rabelais eingereicht hat, da ging es ja um das Lachen des Volkes in der Renaissance und über die Karnevalisierung der Literatur, hat man dann später als formalistisches Machwerk bezeichnet, eben bei dieser Habilitation. Man hat ihm die ja nicht gewährt. Also man hat ihm ja nur gesagt, ja, okay, Doktortitel ist in Ordnung, aber in Russland gibt es dann noch einen zweiten Doktortitel, was bei uns ungefähr die Habilitation ist, die hat man ihm nicht zugesprochen. Da wollte man ihn dann erniedrigen, dass das eben das nicht, dass das nicht ausreiche. Und natürlich konnte die Sowjetunion mit seinen Texten nichts anfangen. Also diese Idee des Lachens, dass er ja als subversives Lachen konzipiert hat, war natürlich überhaupt nicht dieses volksfröhliche Lachen des sozialistischen Realismus in den 30er Jahren, dieses Jubilieren, diese jubilierende Fröhlichkeit, ne? Ganz im Gegenteil. Oder das Dialogische zum Beispiel wäre ja eine super marxistische Theorie gewesen. Es geht ja genau um alles Stehen auf einer Stufe. Niemand ist steht höher als der andere. Aber natürlich ist das genau nicht zu einer marxistischen oder zu einer leninistischen Literaturtheorie geworden, weil es natürlich auch um Vielstimmigkeit ging und nicht um Monologizität, wie er dann im Grunde das andere bezeichnet hat, wo dann natürlich viele Interpreten immer gesagt haben, ja, damit meint er, wo er das nie wirklich gesagt hat, damit meint er im Grunde das ideologische Sprechen.
Nach der langen Zeit, also ja, ich glaube 1963, ne, wurde dann eigentlich erst das Dostojewski-Buch dann veröffentlicht oder konnte veröffentlicht werden. Und danach ist er dann auch in Frankreich oder in den USA rezipiert worden. Hat er davon eigentlich noch, ja, wesentlich was mitbekommen? Ja, also 1970 ist er gestorben.
Genau.
75, Entschuldigung, ja.
Nee, von, genau, also er hat noch ein bisschen die Rezeption, also die Wiederrezeption, die Re-Rezeption von Dostojewski mitbekommen. Da waren es ja dann auch Roman Jakobson, der ihn auf den internationalen Slawistik-Kongressen durchaus auch vorgestellt hat. Und er hat letztlich auch noch die Rezeption in Frankreich durch Christopher, die ja sehr wichtig war. Ich meine, ohne Christopher wäre das, hätte das einen ganz anderen Verlauf genommen. Das hat er schon noch mitbekommen. Er hat auch die Rezeption in Poetik und Hermeneutik in Konstanz mitbekommen. Hat sich da so ein bisschen informiert über Rezeptionsästhetik und so. Also das, aber eben immer nur aus der Ferne. Ne? Also er konnte da nicht aktiv diskutieren. Das, was ja eigentlich seine Idee gewesen wäre. Ne? Dieser offene, polyphone, wissenschaftliche Dialog auch. Weil das war für ihn auch wichtig. Ne? Dass die Theorie eben immer auch ein Widerschreiben von bereits Vergangenem ist. Also, dass man nicht Theorie aus dem Nichts heraus schöpft. Dass man nicht so tun muss, als wäre man praktisch ein originärer Theoretiker, sondern auch Theorie funktioniert für ihn wie Literatur in diesem Denkchronotopos in Raum und Zeit, also der immer wieder etwas aufgreift, verwirft, umschreibt, widerschreibt, partizipiert, transformiert und so weiter. Das war das, was für ihn im Grunde wesentlich war. Und ich denke, das ist auch das, was heute wichtig ist und was man auch in theoretischen Debatten oft nicht sieht. Also was bedeutet das denn überhaupt, dass Theorie dialogisch ist? Also wie verhalten wir uns denn zum anderen Theoretiker oder zu einem anderen Text? Wie machen wir kenntlich unsere Argumente, die wir umschreiben und so weiter? Das geht mir gar nicht um so eine philosophische Genauigkeit in Richtung Plagiat oder so etwas, sondern um einen tatsächlichen Austausch innerhalb von Theorie.
Ja, Dieter Mersch, und du in deinem Aufsatz zum theoretischen Akt, ihr sprecht ja dann von der inneren Reflexivität der Literatur, die man ja so als einen immanenten Modus von Literatur vielleicht verstehen könnte. Und was ich neu und gleichzeitig aber, wenn man darüber nachdenkt und literarische Werke, egal ob es jetzt Romane, Gedichte, Dramen sind, damit nochmal liest und diese reflexiven Beziehungen zwischen Form und Inhalt, Material und der Aufführung dann sofort deutlich wird.
Das sind sogar zwei verschiedene Arten von, wie soll ich sagen, innerer Reflexivität. Ne? Also ich meine, damit ist ja erstmal nur gemeint, damit ist wieder dieser Anfangssatz gemeint, den ich vorhin zitiert hatte, dass er sagt, Literatur verwendet Sprache nicht, sondern zeigt, oder Literatur ist die künstlerische Erkenntnis, weil Literatur zeigt, wie man sich auf Sprache beziehen kann, was man mit ihr machen kann. Das heißt, du kannst, ohne zu verstehen, was Sprache ist und wie Sprache funktioniert, keine Literatur schreiben. Und das ist bereits schon eine Reflexion auf Sprache und auch vielleicht auf insgesamt auf das Sprechgenre Literatur. Das heißt, diese innere Reflexivität ist so etwas wie eine Grundvoraussetzung. Und damit meine ich gar nicht so sehr das, was Roman Jakobson in den 10er Jahren schon so wichtig formuliert hat für die Literatur, dass er sagt, die ist immer autoreflexiv, die bezieht sich auf sich selber, insbesondere auf ihre Materialität, sondern dass jede Art von Beziehung, also zum Material, zu einem anderen Wort, zur Realität auch, ja immer eine Beziehung eingeht oder immer eine Verbindung eingeht. Und diese Verbindung wird jeweils in der Literatur reflektiert. Und dann hat sie auch noch eine Verbindung zu einer anderen Literatur oder zu einem philosophischen Text. Also das ist es, was ich interessant finde, diese ganze Beziehungshaftigkeit eigentlich, die uns in so einem literarischen Text gezeigt wird. Und wenn ich den dann nochmal aufführe auf der Bühne, dann ist das natürlich auch eine Beziehung, die ich eingehe mit diesem Text, ne? Also die Performance gewissermaßen dieses Textes, weil ich ihn in dem Moment, wo ich ihm eine Stimme gebe, auch schon auf eine bestimmte Art und Weise lese oder interpretiere.
Das heißt, das ist dann das, was du meinst, wenn du sagst, wir sind zugleich innerhalb und außerhalb der Sprache? Also die innere und die äußere Reflexivität?
Ja, genau. Das ist so eine Überlegung, die man mit Bakhtin sehr gut machen kann und die ich interessant finde. Bakhtin hat ja gerade in diesem frühen Buch, was ich vorhin schon erwähnt hatte, über die Philosophie der Handlung so einen interessanten Begriff geprägt. Der spricht von einer Außerhalbbefindlichkeit. Vnir Naradima heißt es auf Russisch. Und er sagt eigentlich, versuchen wir immer zu allem Distanz einzunehmen. Distanz ist ja in vielen Philosophien des 20. Jahrhunderts ein wesentlicher Begriff, bei Benjamin, bei Adorno, gerade in Bezug auf Kritik und so weiter, kommt er vor. Bachtin würde dann immer sagen, was ist denn das, Distanz? Ich kann mich nicht außerhalb dessen, worin ich bin. Ich kann da nicht raus, ich bin da immer drin. Ich kann aber gleichzeitig gewissermaßen das imaginieren. Das ist aber eine Imaginationsleistung. Also ich kann mir das vorstellen, draußen zu sein. Aber ich bin nicht draußen. Ich kann diese Distanz nicht einnehmen, weil ich immer auch gerade eine Nähe habe, in dem drin bin, wo ich drin bin. Er hatte auch so eine interessante Formulierung. Er sagt, es gibt kein Alibi. Also ich kann nicht so tun, als wäre ich woanders, wenn ich hier bin. Und das sagt er in Bezug auf... ja, auf die Philosophie, auf die Theorie, aber auch auf die Literatur. Sondern wir müssen dieses Ereignishafte, dieses Unsichere, dieses noch nicht Fertige, das ist eigentlich das, was wir brauchen in der Philosophie und in der Literatur. Und das finde ich interessant. Also das finde ich auch nach wie vor interessant. Und das hat etwas zu tun damit, dass man sich in Beziehung setzt und nicht, dass man sich außerhalb stellt. Beziehung heißt gleichzeitig im Grunde hier zu sein, aber auch zu wissen, es gibt jemand anderen, aber dessen Position kann ich mir nur vorstellen, da bin ich nicht im gleichen, also bin ich nicht im gleichen Moment. Das ist unmöglich.
Mir geht gerade die ganze Zeit durch den Kopf, ob es eigentlich irgendeine Form von mehr oder minder expliziter literarischer Rezeption von Bachtin, speziell in diesem Sinne eigentlich, gibt. Wenn ich das nämlich ja mit Literaturen zusammendenke, die sich schon sehr deutlich gegen diese Idee von der originären Autorschaft wenden, die ja so in dem Sinne von Deleuze-Guattari eine kleine Literatur versuchen zu bewerkstelligen. Also insbesondere geht mir das Ilse Eichinger da durch den Kopf mit ihren schlechten Wörtern, die falschen oder die schwache Architektur der Prosa zum Ziel zu nehmen, um halt nicht sich irgendwie dieser Illusion hinzugeben, man könnte irgendwie etwas ganz anders machen, irgendwie von Null anfangen.
Ja, oder auch nichts abschließen, also das wäre auch nochmal so ein Punkt, ne?
Ja.
Sondern damit rechnen zu müssen, in Zukunft anders gelesen oder anders interpretiert zu werden. Ich glaube, also um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich habe die Eichinger jetzt überhaupt nicht im Kopf, ich kann dazu nichts sagen, aber ich glaube, dass das, was Bachtin da gedacht hat, ein Denken ist oder eine Art und Weise des Vorgehens ist, die wir verstärkt finden, ganz unterschiedlich in der postmodernen Philosophie, die dann nicht mehr unbedingt auf Bachtin zurückgeführt wird. Bei Deleuze das Werden oder bei Deleuze auch der glatte Raum ist auch so eine Überlegung, oder? Also er unterscheidet ja zwischen dem Gekerbten und dem Glatten, und das Glatte ist das Haptische. Bachtin würde das Ethische nennen, also das, wo ich bin, wo mein Sehsinn eigentlich nicht mehr funktioniert, wo ich auf mein Hören angewiesen bin und auf meine anderen Sinne, weil das Sehen ist eigentlich immer das, was mir den Überblick gibt, aber das funktioniert in dem Moment nicht. Da findet man das, die kleinen Literaturen eben. Und ich glaube, es viele Autoren, es ist ja nicht nur eine einseitige Beziehung, mit der wir es zu tun haben. Es ist ja nicht nur so, dass Theoretiker Literatur lesen und die ernst nehmen, auch als Theorie, sondern dass natürlich auch alle Autoren extrem gebildet sind oder viel gelesen haben in Bezug auf Theorie der letzten 40, 50, 60 Jahre und die sie verarbeiten, zu der sie sich in Beziehung setzen. Also in Russland kann man das sehr gut beobachten. Also gerade in der Underground-Kultur der 70er, 80er Jahre bei vielen Autoren, Sorokin zum Beispiel, ich würde sagen, Sorokin führt Intertextualität auf, also bis zum Abwinken, bis nur noch simulierte Texte im Grunde da sind gar keine originär Geschöpften mehr. Also ich weiß nicht, ob du den Roman kennst, Der himmelblaue Speck, genau. Da gibt es ja dann irgendwann diesen himmelblauen Speck, der Kopien von russischen Autoren produziert, oder? Und da gibt es dann irgendwie so 80% Nabokov oder 65% Tolstoi. Also es gelingt nie 100%, ne? Und Sorokin, der wiederholt dann praktisch immer fehlerhaft Texte, die es in der russischen Literatur schon gibt. Also das ist auch eine Interpretation eigentlich dessen, was Bachtin gemacht hat. Aber das wird dann wieder zur Literatur. Also die Theorie wird dann wieder zu einer Literatur und bekommt ein neues, verrücktes, zum Teil auch parodistisches Sujet. Also das kann man, glaube ich, in der russischen Literatur gerade so dieser, also ich meine, der himmelblaue Speck ist aus den 2000ern, aber Sorokin hat damit schon angefangen früher, kann man sehr gut beobachten. Oder bei Dmitri Prigov, Lev Rubinstein, das sind alles eine Gruppe von Autoren aus dem Moskauer Konzeptualismus, die kannten das natürlich und haben das praktisch für sich dann auch wieder entdeckt, weil es auch immer einen kritischen Impetus hatte, eines vieldeutigen, polyphonen Sprechens, was ich so gegen diese sowjetische, langweilige Rede gewandt hat.
Ja, nach den Konzeptualisten hätte ich jetzt genau auch noch gefragt, so wie Manuskiewicz oder Bepastein, Anufriev, ja, und ganz stark, glaube ich, natürlich hier.
Ja, also, ja. Einerseits kannten die Bakhtin und auch dieses Dialogische, aber andererseits haben die natürlich auch, also völlig unabhängig von Bakhtin, muss man sagen, selber sich überlegt, und das hat natürlich konzeptuelle Kunst oft oder konzeptuelle Literatur ist das ja auch typisch, dass man eben auch einen theoretischen Anspruch hat. Und man kann das in den 60er, 70er Jahren, in den 70er, 80er Jahren, würde ich sagen, in der Sowjetunion sehr schön sehen, dass Kunst auch selbst zur Theorie wird. Das ist ja dann die Kehrseite, oder was ist die Kehrseite? Also das ist der andere Aspekt der möglichen Beziehung von ästhetischer Theorie. Also dass Theorie in der Kunst selbst auch stattfindet. Und was ich persönlich am interessantesten finde, ist diese Gruppe Kollektive Aktionen. Das ist eine Gruppe, die 1976 ihre erste Aktion gemacht hat. Wie soll man diese Aktion nennen? Also die haben das selber damals nur Ding oder Sache genannt. Die haben das noch nicht Happening genannt. Die haben auch nicht von Performance gesprochen. Das ist ein Wort, was nicht benutzt worden ist. Zu diesem Zeitpunkt Aktion vielleicht höchstens. Also die haben irgendwas Komisches gemacht eigentlich. Die haben sich mit einer Gruppe von Leuten getroffen, haben die eingeladen, so heimlich mit Einladungskarten. Und haben ihnen gesagt, wir treffen uns am Samstag an der Elektrichka, also an der S-Bahn und fahren irgendwie raus in den Wald und machen da was zusammen. Und das waren im Grunde Aktionen, philosophische Aktionen, die sie gemacht haben. Über die Beziehung zueinander, über Raum, über Zeit, über die Frage, wann fängt eigentlich etwas an, was wir tun, wann ist etwas zu Ende. Ich kenne noch eine dieser Aktionen, die hieß Die Zeit. Also da ging es um die Aktion über die Zeit. Da haben dann mehrere Autoren danach über diese Aktion geschrieben. Das war auch immer der Auftrag. Die sollten damit eine Spule, also auf die Band gewickelt war, von einem bestimmten Punkt aus im Wald, ich glaube, es war sogar Winter und es lag Schnee, sollten sie einfach in den Wald reingehen, die Spule abwickeln. Und ich glaube, es waren so 100 Meter Schnur oder so, die sie da abwickeln mussten. Und sie gingen sternförmig auseinander. Das heißt, sie haben sich auch gegenseitig nicht gesehen, als die 100 Meter vorbei waren. Und der eine, Krasow, ein bekannter konzeptueller Dichter, der schreibt danach einen Text und der sagt, er ist dann durch den Wald gegangen und hat immer gedacht, ach, gehört das jetzt noch dazu? Dann hat er irgendwas am Baum eingeritzt gesehen und dachte sich, ist das jetzt ein Zeichen? Also ist das irgendwie ein Hinweis für mich? Dann ist er mit der Elektrichka nach Hause gefahren, hat die Leute in der Elektrische angeguckt und sich überlegt, gehören die noch dazu? Sind die da jetzt extra reingesetzt worden? Und eine schwarze Limousine noch gesehen, dachte sich, ach, vielleicht ist es sogar der KGB oder so, der uns jetzt beobachtet. Und erst als er zu Hause in der Badewanne saß, dachte er, da ist nichts mehr, da kommt nichts. Also der Raum um mich herum ist gar nicht mit Zeichen belastet oder behaftet. Es war eigentlich gar nichts. Es ging nur genau darum, dass ich mir darüber Gedanken mache. Und in diese Richtung ging diese Aktion. Also man hat sich eine Situation überlegt, und das waren ja alles Freunde aus dem Kunstkreis in der Regel, die daran teilgenommen haben. Und die haben dann darüber geschrieben und reflektiert, was da eigentlich passiert ist. Also es waren eigentlich, wie soll ich sagen, Meta-Aktionen über Aktionskunst. Man hat sich gleich Gedanken darüber gemacht, was ist das eigentlich? Aber gleichzeitig auch philosophische Aktionen. Weil man hat vorher kurz mal lesen können und hat sich so einzelne Versatzstücke rausgenommen und hat die dann versucht, als Situation praktisch, ja, aufzuführen ist nicht das Richtige, aber als Situation zu konzipieren. Und das sind, ich lese die als Theoriearbeiten, ne? Das ist, die setzen sich wirklich mit dem Phänomen Zeit, mit dem Phänomen Raum auseinander, mit dem Phänomen der Autorschaft. Wer ist eigentlich der Autor so einer Aktion? Wie gebe ich das ab? Was bedeutet das eigentlich, das im Konzept eines anderen zu sein? Führe ich dann nur etwas auf? Wie kann ich mich emanzipieren? Und dann haben sie auch großartige Wörter dafür erfunden. Wir übersetzen gerade 1000 Seiten von diesen kollektiven Aktionen, Texte und Aktionen von 1976. Bis heute ist es unfassbar schwierig, das zu übersetzen, weil die so eine eigene Sprache entwickelt haben. Und ja, mal gucken. Ich hoffe, dass das bald erscheint. In die Erfahrung haben, versuchen wir das herauszugeben.
Neulich, als wir uns per E-Mail kurz ausgetauscht haben, da hast du diese schöne Geschichte von einer kurzen Sequenz aus Smoke von Wayne Wang geschildert, die ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung hatte. Der Film ist von 1995 und das Drehbuch dazu stammt von Paul Auster. Und ein Schriftsteller könnte man sich so ein bisschen als ein alter Ego von Auster in der Geschichte eben vorstellen, spricht mit einem jungen Schwarzen, dem er ohnehin irgendwie so ein bisschen unter seine Fittiche nimmt, sitzen bei ihm im Arbeitszimmer Geschichte.
Ja, genau. Also ich meine, man weiß nicht genau, was er für eine Geschichte eigentlich erzählt. Ne? Und das finde ich, ich sage gleich was dazu, ich will davor aber noch einen anderen halben Satz reinschieben. Und zwar finde ich auch interessant, dass Bakhtin, der ja so ein bisschen sagenumwoben ist, ne? Weil es ist auch schwierig, über den eine Biografie zu schreiben, weil man hat nicht so viele Informationen, dass der selber wieder zum literarischen Stoff wird. Also selber wieder zu einer Figur, nicht nur seine Philosophie, sondern dass der so ja herumwandert, auch in der Literatur. Es gibt noch ein paar andere Beispiele. Aber dieses Beispiel ist natürlich, finde ich, ganz witzig, weil das so ein bisschen auch so wie losgelöst, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast in dem Film, so ein bisschen wie losgelöst in diesem Film eigentlich ist. Smoke, es geht ums Rauchen. Und Rashid und Paul, also Paul ist der Intellektuelle, die unterhalten sich da über einen Philosophen, oder? Es ist aber so, dass auch alles falsch ist. Das ist auch so toll. Also das Auster, der hat vorher vermutlich, nehme ich an, die Bakhtin-Biografie der beiden Slawisten gelesen, wo sie das mal kurz antippen, dass es da so ein Gerücht gibt, so eine Legende um Bakhtin. Aber er nimmt das jetzt praktisch ernst. Und versetzt das auch nochmal in eine ganz andere Zeit. Also eine typische, eigentlich so eine falsche, also eine wunderbar falsche Intertextualität eigentlich. Ne? Und die unterhalten sich da, genau. Wir haben 1942, ja, heißt es. Und er sitzt fest in Leningrad während der Blockade. Stimmt natürlich überhaupt nicht, macht ihn überhaupt nicht in Leningrad während der Blockade. Also der war in Kimri, in so einem Ort von Moskau, der durfte gar nicht in Leningrad sein. Also das heißt dann weiter, ich spreche hier von einem der dunkelsten Momente in der Geschichte der Menschheit. 500.000 Menschen starben in dieser Stadt. Und da ist Bakhtin. Er hat sich in seiner Wohnung versteckt und rechnet jeden Tag mit seinem Tod. Er hat eine Menge Tabak da, aber kein Papier, um sich was zu drehen. Also nimmt er die Seiten eines Manuskripts, an dem er arbeitet seit 10 Jahren. Es geht um die Theorie des Romans. Also er arbeitet seit 10 Jahren und er reißt es in Streifen, um seine Zigaretten drehen zu können, sagt Paul. Und dann fragt Rashid nach, also er kann das nicht glauben, dass jemand seine einzige Kopie seines Manuskripts verraucht haben soll. Und dann antwortet Paul wieder, ich meine, was ist wichtiger, wenn man sowieso stirbt, ein gutes Buch oder etwas zu rauchen? Und er pafft und pafft und Stück für Stück verpafft er so sein Buch. Das ist natürlich eine großartige Geschichte. Und dann denkt man, auch in dem, ich weiß nicht, wie das gegangen ist, in dem Film denkt man, ah, mal sehen, was sich jetzt daraus entwickelt. Es entwickelt sich aber überhaupt nichts. Also Paul greift im Grunde in dieses Bücherregal und will nochmal nachschlagen, aber da ist auch nichts. Also er schlägt nicht nach, er kann die Geschichte nicht nachschlagen. Er bleibt in diesem Gerüchtemodus, oder?
Stattdessen holt er eine Tüte aus dem Regal, wo lauter Geld drin ist. Und ich habe dann so gedacht, dass ich die Szene, ich habe sie zweimal gesehen und beim zweiten Mal dachte ich so, naja, vielleicht hat er diese Geschichte einfach erzählt, um halt diese Situation also mit der Tüte vorzubereiten.
So ein bisschen wie, ja, ich weiß auch nicht, also wie, die gehört zu nichts, die Geschichte, die ist einfach gut. Ne? Und in dem Film The Smoke heißt, ist das natürlich eine super Geschichte, dass ein Philosoph sein Manuskript verraucht. Das Manuskript ist übrigens verbrannt worden, weil Bakhtin hatte das schon das nimmt man heutzutage an. Er hatte das dem Verlag schon abgegeben, Theorie des Romans und das Verlagsgebäude, da gab es einen Brand und es ist verbrannt worden. Und er hatte noch eine unvollständige Kopie später dann in dem Koffer, den drei Philosophen dann, wie soll ich sagen, geborgen haben, von ihm bekommen haben und seine ganzen Schriften dann auch noch später herausgegeben haben. Die Erzählung ist natürlich toll, ne? Also da, Martin hat natürlich wirklich viel geraucht. Also es gibt auch viele, nee, es gibt überhaupt nicht viele Fotos. Es gibt Fotos von ihm, wenige Fotos. Und er ist ja meistens mit einer Zigarette zu sehen. Er war ja auch total krank, aber er hat geraucht, ja. Also da wird zu einer Figur selber eines Textes. Und da gibt es auch noch schon in den frühen 20er Jahren aus der Gruppe der Oberiuten übrigens von Konstantin Vaginov. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist einer der, ja, vor allen Dingen ein Lyriker, aber auch ein Romanautor. Der hat 1927 ein Buch geschrieben, Kurslinaja Pesen, also Boxgesang heißt das. Freund von Rahms, Freund von Wiedienski gewesen, gehörte zu den Oberiuten dazu. Und in dem Roman gibt es auch einen Philosophen, der im Zug sitzt. Und ich weiß gar nicht mehr, wo der hinfährt, aber der sitzt da im Zug, raucht und sagt auch nur einen Satz. Und zwar, die Welt ist aufgegeben, nicht gegeben. Die Wirklichkeit ist eine Aufgabe, keine Gegebenheit. Das ist auch wunderbar, weil das wirklich Bachtins Quintessenz seiner Philosophie damals war, diese Sache der Gegebenheit. Die ist nicht fertig, die ist nicht da, sondern aufgegeben heißt, sie kann sich praktisch noch verändern. Das ist ein Vokabular, was wir völlig vergessen haben, was aber diese Gegebenheiten, Aufgegebenheiten, typisches Vokabular Anfang der 20er Jahre war. Die Neokantianer Cohen haben das verwendet. Bei Benjamin kommt es zum Beispiel auch vor in seinem Geschichtsaufsatz. Also es kommt uns heute komisch vor, aber damals war das eine typische Formulierung. Und die hat er selber sehr oft verwendet. Das heißt, er ist also von vornherein oder sehr früh auch schon so eine literarische Figur gewesen. Das finde ich ganz interessant.
Ich bin beim Suchen auf so eine Seite gestoßen, die heißt The Mikhail Bakhtin Manuscript.
Und was sagen die da?
Naja, also die wird nicht nur, sondern noch eine ganze Menge mehr Stellen werden aufgeführt. Beginnt damit, many years ago, I read an excerpt from a study of Mikhail Bakhtin that described him famously smoking his manuscript und Bildungsroman. Und dann werden lauter Quellen aufgeführt, wo diese Geschichte mit
ist ja großartig, dass das dann auch nochmal
erzählt wird.
Ja, so wie ein Borges, oder? Mit einer Fußnote ist der ist einfach auch eine tolle Geschichte.
Auch noch mal.
Also, sie stimmt aber nicht. Man muss es leider enttäuschen. Vor allem nicht so. Vielleicht hat er mal eine Seite geraucht, kann gut sein, aber auf jeden Fall. Nicht während der Blockade, nicht in Leningrad und nicht das ganze Manuskript. Wir geben übrigens diesen Bildungsroman, den gibt es ja, das Manuskript gibt es, es ist auch auf Russisch schon erschienen. Ich weiß gar nicht, ob es auf Englisch schon übersetzt ist oder jemals übersetzt wurde. Wir haben das jetzt gerade ins Deutsche übersetzen lassen und geben das noch heraus. Es sind so eine der wenigen Texte, die im Deutschen noch nicht übersetzt ist. Da geht es um Goethe zum Beispiel. Es gibt zwei Sachen, die wir jetzt gerade noch herausgeben. Okay. Ich mache das zusammen mit Renate Lachmann. Das sind die Aufzeichnungen, aus dem auch dieses Zitat, was ich heute zweimal schon gebracht habe, mit der Literatur als Erkenntnis von Sprache kommt. Das sind diese sehr kurzen Notizen von ihm aus den 60er, 70er Jahren, die toll sind, weil die so als, wie so kleine Theorieversatzstücke auch funktionieren, wo man merkt, dass er für sich versucht, so sein Lebenswerk, die Quintessenz aus seiner Theorie nochmal so zusammenzufassen und dann eben diese Sache mit den Bildungsromanen, das geben wir jetzt auch noch raus. Aber es ist halt immer sehr mühsam, alles zu übersetzen, nochmal zu verifizieren, dann die Manuskripte auch zu überprüfen, was man nicht machen kann, wenn man korrekt philologisch arbeiten würde, Manuskripte zum Teil nicht einsehbar sind, die sind in so einem Schrank in der Leninka in Moskau, also da kann man jetzt nicht wegen Corona nicht hin, sondern weil das jahrelang restauriert worden ist. Das heißt, man sieht die Originale nicht, man ist immer angewiesen auf die Herausgaben der Herausgeber, die aber oft den Bakhtin dann noch korrigiert haben oder so Fehler berichtigt haben. Und da weiß man manchmal nicht genau, was die da verzapft haben.
Wir haben ja in Hildesheim ein Institut, das heißt Institut für Literarische Schreiben und Literaturwissenschaft. Literaturwissenschaft machen wir natürlich auch, das weißt du, aber die Studierenden kommen natürlich in erster Linie eben aus einer Produktionsperspektive dahin, um zu studieren. Und eigentlich denke ich, dass das, worüber wir jetzt gesprochen haben, auch eine Lektüre von Bakhtin, gerade für junge Leute eher an der Praxis des Schreibens orientiert oder an der Praxis des Schreibens und Lesens, des Geschrieben und Gelesenwerdens irgendwie interessiert sind, die diesen theoretischen Akt, von dem du schreibst, gar nicht als eine subjektive Angelegenheit eben dann damit erleben, sondern als etwas, was dazwischen stattfindet, dass das da gerade eigentlich auf dem fruchtbaren Boden
insbesondere ist es vielleicht so, dass die auch diese frühen theoretischen Texte, die entstanden sind, oder wo man überhaupt anfängt, von Literaturtheorie zu sprechen, das ist ja in Russland in den 10er Jahren und Bachtin kennt das auch alles, dass die, finde ich, also auch Schklowski, Tynjanow, Jakobson, immer sehr interessant sind, auch für Leute, die selber schreiben, weil die sich in so einem frühen Stadium schon mit der Frage, wie sind Texte gemacht, auseinandergesetzt haben und auch damit auseinandergesetzt haben, wie Texte von sich selbst als Gemachte, sich als Gemachte zeigen, also wie da etwas reflektiert wird. Und ich glaube, das ist einerseits historisch interessant. Vielleicht waren die 10er und die 20er Jahre gerade eine Zeit, wo man so stark auf eigene Gemachtheit gezeigt hat. Aber es ist natürlich auch theoretisch interessant, weil man sich überlegen kann, wie passiert das heute oder auch mit welchen Theorien kann man das heute in Verbindung bringen. Also ich glaube auch, dass das interessant ist, gerade auch für Autorinnen und Autoren. Auch diese Frage zum Beispiel, was bedeutet das philosophisch, von welcher Perspektive aus ich schreibe? Martin hat ja gesagt, Literatur sieht Sprache. Ne? Das habe ich vorhin mit diesem Obras-Begriff angedeutet. Sie ist ein Bild von Sprache, weil sie eben praktisch sieht. Also sie gibt eine Perspektive auch auf Sprache vor. Und ich glaube, das ist hochinteressant, sich zu überlegen, aus welcher Position oder aus welcher Perspektive heraus blicke ich auf das, auf Sprache, indem ich sie, wie ich sie verwende. Was sage ich denn in dem Moment über Sprache auch aus?